Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Länder der Eurozone müssen immer stärker um die Stabilität ihrer Währung kämpfen. Zypern beantragte heute als fünftes Land Gelder aus den Rettungsprogrammen. Das kurz vor der Pleite stehende Griechenland hat immer noch keine arbeitsfähige Führung. Und eine der größten Volkswirtschaften der Eurozone, Spanien, hat jetzt offiziell um Hilfe aus Brüssel gebeten. Madrid braucht Gelder in Milliardenhöhe für seine angeschlagenen Banken.
Spanien stellt den Hilfsantrag, doch Regierungschef Mariano Rajoy hindert das nicht daran, an seinem geplanten Tagesablauf festzuhalten. Grußwort auf der Generalversammlung des spanischen Unternehmerverbandes steht da auf seiner Agenda. Nur eine dürre Pressemitteilung vom Wirtschaftsministerium gibt den Wortlaut des Antrages wieder. Man bitte um Hilfe für die Banken bis zu einem Maximum von 100 Milliarden Euro. Bei der Rede vor den Unternehmern spielt das jedoch kaum eine Rolle. Nur so viel. Wir zählen auf die Hilfe unserer europäischen Partner, die natürlich eine große Anstrengung von unseren Finanzinstituten erwarten. Wir dürfen bei der Umsetzung aber nicht das Ziel aus den Augen verlieren, die Unsicherheit auf den Finanzmärkten zu überwinden und zu erreichen, dass am Ende wieder die Kredite zu den Familien und den Unternehmen fließen. In Brüssel begrüßt man den Antrag, zeigt sich zuversichtlich, dass man sich binnen Wochen einige und die Bedingungen für das Hilfspaket ausarbeite. Wir werden uns auf die spezifischen Reformen im Finanzsektor konzentrieren. Es muss zu einer Restrukturierung kommen, die den EU-Regeln entspricht. Banken, die rekapitalisiert werden, müssen Auflagen erfüllen. Das Hilfspaket wird gerade geschnürt, doch schon gibt es wieder Gerüchte, dass die Ratingagentur Moody's etliche spanische Banken auf Ramschniveau abwerten will.
Um gut 3,5% bricht der spanische Aktienindex heute ein. Auch die Zinsen für Staatsanleihen steigen wieder. Von Entspannung also keine Spur. Es bleibt also unklar, ob dieses Hilfspaket für Spaniens Probleme ausreichen wird oder ob das Land als Ganzes noch unter den Rettungsschirm rutschen muss.
Im Krisenstaat Griechenland ist die neue Regierung bisher kaum handlungsfähig. Ministerpräsident Samaras kann wegen einer Augenerkrankung nicht zum EU-Gipfel reisen und sein designierter Finanzminister Rapanos hat heute wegen gesundheitlicher Probleme seinen Rückzug erklärt. Er wird seit Tagen in einem Krankenhaus behandelt. Wer das Amt jetzt übernehmen soll, ist noch unklar. Zypern, das eng mit der griechischen Wirtschaft verwoben ist, kann seine angeschlagenen Banken offenbar nicht mehr aus eigener Kraft retten. Die Regierung in Nikosia hat unter anderem deshalb heute um Hilfen aus dem Euro-Rettungsfonds gebeten. Zuvor hatte die Ratingagentur Fitch als letzte der drei großen Agenturen die Kreditwürdigkeit des Landes weiter herabgestuft. Warum Zypern Finanzhilfen aus Brüssel beantragt und die Hintergründe für diesen Schritt, dazu jetzt direkt aus Nikosia unser Korrespondent Richard Schneider.
Der Antrag kam nicht ganz unerwartet, denn man musste bis zum 30. Juni eine Lösung finden, wie man die Banken hier rekapitalisieren kann. Die Banken sind hier das eigentliche Problem. Sie sind mit etwa 25 Milliarden Euro hier in der Schwierigkeit, dass sie diese Gelder an die Griechen als Kredit vergeben haben und die Griechen natürlich nicht zurückzahlen können. 25 Milliarden Euro Kredite an Griechenland, das muss man sich so vorstellen, dass Gesamtzypern gerade mal 18 Milliarden Euro als Bruttosozialprodukt hat. Bis vor kurzem hat noch der kommunistische Präsident Christofias versucht, von Russland einen neuen Kredit zu bekommen. Doch das wurde in Brüssel nicht gern gesehen. Jetzt geht es darum, mit Hilfe der EU in Brüssel die Banken möglichst loszueisen von den Schulden in Griechenland, damit man eventuell, wenn Griechenland untergehen sollte, nicht mit untergehen wird. Und damit gebe ich zurück nach Hamburg zu Judith Rakers.
Um die Euro-Krise in den Griff zu bekommen, plädieren Bundeskanzlerin Merkel und viele andere Politiker dafür, der EU mehr Kompetenzen zu übertragen. Wenn Deutschland allerdings Souveränitätsrechte an Brüssel abgibt, könnte das gegen das Grundgesetz verstoßen. Deshalb wird jetzt darüber diskutiert, ob das Grundgesetz über eine Volksabstimmung geändert werden sollte. Angestoßen hat diese Diskussion Finanzminister Schäuble.
Wenn mehr Kompetenzen vom Bundestag auf die europäische Ebene verlagert werden, als das Grundgesetz ermöglicht, soll dann das Volk direkt über eine neue Verfassung abstimmen? Ja, und zwar womöglich schon in den nächsten Jahren, sagt der Bundesfinanzminister.
Die jetzige Krise, Vertrauenskrise in die europäische Währung, scheint mir von der Art zu sein, dass wir möglicherweise schneller, als wir es uns bisher vorstellen konnten, weitergehende Entscheidungen im Sinne einer stärkeren, stabileren europäischen Struktur schaffen müssen.
Doch sowohl die Kanzlerin, das macht ihr Sprecher deutlich, als auch der Koalitionspartner wollen die Diskussion am liebsten sofort wieder beenden.
Derzeit stehen diese Schritte von morgen und übermorgen, wahrscheinlich eher übermorgen, nicht an.
In Deutschland gibt es derzeit auf der Bundesebene keine Kultur von Volksabstimmungen. Wir sind sehr dafür, die zu schaffen. Aber das aufzuhängen in der Frage, wie sich Europa weiterentwickelt, das ist dann allerdings doch sehr kühn.
Die SPD hat im Prinzip nichts gegen einen Volksentscheid, sieht aber erst die Bundesregierung in der Pflicht.
Wann ist es soweit, dass die Bundesregierung konkrete Vorschläge dafür macht und konkret sagt, welche Maßnahmen sind es denn, die eine Volksabstimmung erfordern?
Nur die Linkspartei, die Fiskalpakt und Euro-Rettungsschirm ablehnt, würde das Volk am liebsten jetzt schon an die Wahlurnen rufen.
Eine Entscheidung von solcher Dimension, die dürfen nicht einfach in Hinterzimmern ausgehandelt und ausgedealt werden, sondern die müssen wirklich in einer breiten Öffentlichkeit entschieden werden. Und deswegen setzen wir uns für eine Volksabstimmung zu diesem Thema ein.
Doch noch liegt die alleinige Entscheidungsgewalt bei den gewählten Volksvertretern. Bundestag und Bundesrat stimmen am Freitag über die Euro-Rettungsmaßnahmen ab.
Die USA und die EU haben die Wahl des neuen ägyptischen Präsidenten Morsi als Meilenstein auf dem Weg zur Demokratie gewürdigt. Morsi trat Befürchtungen entgegen, er wolle seine Politik zu stark am Islam ausrichten. Er war für die konservativ-religiösen Muslimbrüder angetreten, beendete jetzt aber seine Mitgliedschaft. Viele Ägypter hoffen, dass Morsi mit dem System des gestürzten Ex-Präsidenten Mubarak bricht. Allerdings hat das Militär weiterhin in wichtigen Machtfragen das letzte Wort.
Müdigkeit lag über dem Tahrirplatz heute Morgen, Erschöpfung nach wochenlanger Demonstration. Immerhin ein erstes Etappenziel ist erreicht. Mohamed Morsi, der erste frei gewählte Präsident des Landes. Nach der polarisierenden Schlacht um das höchste Staatsamt hatte Morsi gestern noch versöhnliche Töne angeschlagen. Er wolle der Präsident aller Ägypter sein, verkündete er. Doch er ist ein Präsident mit begrenztem Handlungsspielraum. Die eigentliche Macht hat vorläufig noch der Militärrat. Und um für diesen Machtkampf gerüstet zu sein, braucht Morsi starke Verbündete. Die wichtigsten trafen sich heute in einem Kairoer Hotel. Eine Zusammenarbeit mit Morsi gegen den Militärrat können sich diese Politiker bürgerlicher Parteien vorstellen.
Wir werden auf seiner Seite sein, was den Kampf um ernsthafte Befugnisse des Präsidenten angeht und eine Machtübergabe vom Militär an zivile und gewählte Politiker sein.
Selbst als er heute den Präsidentenpalast besichtigte, wichen hochrangige Militärs nicht von seiner Seite. Vorsichtig setzte er sich an jenen Schreibtisch, von dem Mubarak aus das Land in die Krise gesteuert hatte. Morsi ist um sein Amt nicht zu beneiden. Er hat einen Berg von Problemen vor sich. Arbeitslosigkeit, Korruption, Inflation. Nur wenn er eng mit anderen Parteien zusammenarbeitet, kann er sein Land aus der Krise führen. Für islamistische Experimente gibt es da wenig Spielraum.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Im Experteninterview gehen wir ausführlich der Frage nach, wie groß die Chancen für ein liberales Ägypten sind.
Zum ersten Mal seit 7 Jahren hat Russlands Präsident Putin Israel besucht. Gemeinsam mit Präsident Peres weihte er in der Küstenstadt Netanya ein Denkmal ein. Es erinnert an den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland. In Jerusalem traf sich Putin mit Ministerpräsident Netanyahu. Thema waren unter anderem das umstrittene iranische Atomprogramm sowie die Lage in Syrien. Einzelheiten wollten sie allerdings nicht nennen.
Die EU-Außenminister haben den Abschuss eines türkischen Militärjets durch Syrien verurteilt. Zugleich warnten sie vor einem bewaffneten Konflikt zwischen beiden Ländern. Ein Flächenbrand in der Region müsse vermieden werden. Die Türkei hat für morgen eine Sondersitzung der NATO beantragt.
Es ist nicht der Bündnisfall, aber die Stufe direkt darunter, auf deren Basis die Türkei morgen die NATO mit dem Abschuss ihres Flugzeuges durch syrische Raketen befassen wird. Im Brüsseler NATO-Hauptquartier wird es dann nicht um irgendwelche militärischen Reaktionen gehen, sondern um die Verurteilung der syrischen Aktion und um politische Unterstützung für Ankara. Im Kern geht es somit um dasselbe wie heute bei den Außenministern der EU. Die verurteilten den Abschuss in scharfen Worten.
Die Maschine war ohne Waffen auf einem Routineflug. Die ohne Vorwarnung abzuschießen, ist nicht zu akzeptieren.
So sahen es alle Außenminister der EU. Die ohnehin bestehenden Sanktionen gegenüber Syrien verschärften sie heute ein wenig wie ohnehin geplant. Vor allem aber forderten sie die Türkei auf, ihre Zurückhaltung beizubehalten.
Wir haben kein Interesse daran, dass durch Eskalation wir in eine Spirale geraten, die dann auch Schlimmeres zur Folge haben könnte.
Die Haltung der NATO-Mitglieder hat sich nicht verändert. Sie haben an einem Waffengang keinerlei Interesse, weder aus humanitären Gründen noch wegen der Bündnissolidarität. Das mag an der Einschätzung der militärischen Lage liegen, die anders ist als in Libyen, aber das ist es nicht allein. Für teure, aber vermeidbare Militäraktionen fehlt einfach das Geld.
Familienministerin Schröder hat den neuen Bundesfreiwilligendienst als großen Erfolg gewertet. Mit 48.000 abgeschlossenen Verträgen seien alle Erwartungen übertroffen worden, hieß es in einer Mitteilung ihres Ministeriums. Der Freiwilligendienst wurde vor einem Jahr anstelle des Zivildienstes ins Leben gerufen. Anders als der frühere Zivildienst steht er auch Frauen offen.
Arbeiten auf der Palliativstation, das liegt Annemarie Thomas am Herzen. Sie wollte als Rentnerin etwas Sinnvolles tun. Nun kümmert sie sich um schwerkranke Patienten, macht das Frühstück, ist einfach für sie da. Seit Oktober kommt die 70-Jährige 3 Tage die Woche in dieses Erfurter Krankenhaus als Freiwillige.
Die Gespräche mit den Patienten finde ich sehr toll, dass ich das machen darf, dass ich ja, den Patienten die Freude bringen kann und dass ich zuhören kann und ich sage auch mal die Stärke rüberbringen kann, die ich in mir fühle.
Die Freiwilligen treten vielerorts die Nachfolge der Zivis an, für ein Taschengeld von maximal 330 Euro. Es gibt keine Altersgrenzen, so wie Annemarie Thomas ist jeder Fünfte über 50. Der Einsatz der Helfer wurde heute mit einem ökumenischen Festgottesdienst in Erfurt gewürdigt. 35.000 gibt es, das ist etwa die Hälfte der abgeschafften Zivildienstleistenden und sie werden dringend gebraucht.
Rohrkrepierer und Flop und so weiter, das waren die Begriffe im letzten Jahr. Trotzdem ist es gelungen, das Geld zur Verfügung zu stellen. Jetzt sind wir alle überrascht, dass der Erfolg so überragend ist. Und jetzt muss natürlich geguckt werden, ob es noch mehr Geld geben kann. Aber wir denken nun mal in Haushaltsjahren. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Bund über 300 Millionen Euro jetzt für Freiwilligendienste zur Verfügung stellt.
Beim Festgottesdienst mit dabei auch Rentnerin Annemarie Thomas. So wie sie engagieren sich viele Ältere, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern.
Wenn bei der Fußball-EM am Donnerstag das Spiel Deutschland-Italien angepfiffen wird, werden Erinnerungen wach. Vor 6 Jahren bei der WM standen sich beide Teams schon einmal im Halbfinale gegenüber. Damals gewannen die Italiener und holten am Ende den Pokal. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 26. Juni.
Dem Norden Deutschlands bringt ein Tief über der Ostsee feuchte und wolkenreiche Luft. Ansonsten sorgt ein Hoch über dem Südwesten Europas morgen vielerorts für freundlicheres Wetter. In der Nordhälfte gibt's heute Nacht dichte Wolken und einzelne Schauer. Auch in Alpennähe wolkig, aber kaum noch Regen. Im übrigen Land klart es zum Teil auf. Der Tag beginnt in der Nordhälfte oft wolkenverhangen. Hier und da nieselt es. Auch von Südbaden bis zu den Alpen gebietsweise Schauer. Ansonsten wird es verbreitet freundlich. Im Südwesten schwacher, Richtung Nordosten frischer und stark böiger Wind, an der Ostsee auch stürmische Böen. In der Eifel heute Nacht 6, an der Ostsee bis 13 Grad. In Küstennähe unter Wolken morgen 15 bis 16, am Oberrhein bis 24 Grad. Am Mittwoch wieder unbeständiger, gebietsweise gibt's Regen oder Schauer, in der Südhälfte auch Gewitter. Am Donnerstag wieder freundlicher, im Südwesten wird die 30-Grad-Marke geknackt. Und in der schwülen Hitze muss am Freitag stellenweise mit heftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden.
Wir sind um 22.15 Uhr wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Tom Buro. Wir informieren über den Zypern-Alarm und die Folgen für Europa und schauen auf Joachim Gaucks erste 100 Tage im Amt des Bundespräsidenten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.